Work-Life-Balance für Rechtsanwälte. Mythos oder machbar? In der heutigen Folge von Lawpreneur habe ich Alexandra Deubner zu Gast, eine erfahrene Karriere- und Erfolgscoachin, die Rechtsanwälte zu ihren größten Klienten zählt. Gemeinsam sprechen wir über den herausfordernden Alltag in der Rechtsanwaltsbranche. Alexandra erklärt uns, wie man die Warnsignale eines drohenden Burnouts erkennt und gibt wertvolle, vor allem aber auch einfache Tipps, um Stress zu bewältigen. Ist eine echte Work-Life-Balance für Rechtsanwälte möglich oder bleibt es ein unerreichbarer Traum? Finde es in dieser spannenden Folge heraus. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, Alexandra, dass du heute mein Gast bist. Du hast ja schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Rechtsanwälten. Ich finde es toll, dass du da bist und deine Erfahrungen und deine Tipps heute mit uns teilst.
Vielen lieben Dank, Sarah. Es ist mir ein Vergnügen, heute hier zu sein bei dir.
Kommen wir gleich direkt zur ersten Frage. Mhm. Was sind so die häufigsten Gründe, warum kommen Rechtsanwälte zu dir? Mhm.
Ja, gute Frage. Also die meisten Rechtsanwälte kommen, weil sie gestresst sind auf irgendeine Art und Weise. Ja, sei es durch Überforderung im Job, weil sie ja doch alle irgendwie selbstständig sind. Ja, der Druck, der finanzielle Druck da ist, der zeitliche Druck da ist. Es fehlt dann oft an der Work-Life-Balance. Oder sie haben vielleicht auch irgendwelche großen Ziele, die sie gerne erreichen möchten, wo sie aber das Gefühl haben, sie werden durch das Daily Business einfach weggeschwemmt von dem eigentlichen Ziel. Da helfe ich ihnen. Und dann natürlich auch grundsätzlich auch Probleme mit Management, Kollegen, Mitarbeitern.
Okay, das heißt, du hast aber Rechtsanwälte in deinem Coaching aus allen Ebenen sozusagen, das heißt sowohl aus Management als auch, hast du auch Konzipienten oder?
Na, Konzipienten habe ich lustigerweise nicht. Also es sind dann schon eher so auf Partnerebene, ja, oder kleine Kanzleien.
Okay, und kannst du da einen gemeinsamen Nenner klar machen? Was sind so typische Dinge, die wirklich alle haben? Also ist es da wirklich die Work-Life-Balance, nehme ich mal an,
oder was sind da? Also die Anwälte, die ich habe als Klienten, die sind alle sehr driven, also die sind alle High-Performer, würde ich sagen. Da geht es dann auch sehr viel um die Außenwirkung, wie stehe ich da und was will ich eigentlich? Also meistens vergisst man dann auf sich selber. Und ist so unter Druck mit den Erwartungen vom Unternehmern, von den großen Kanzleien oder Kollegen, ja, dass man eigentlich auf sich selber ein bisschen vergisst, ja, und gleichzeitig aber noch gut dastehen möchte. Also es ist dieses einfach, die meisten meiner Klienten aus der Rechtsanwaltsszene stehen unter Druck und finden es schwer, damit umzugehen und haben grundsätzlich ein Problem mit der Work-Life-Balance.
Okay, und der Druck kommt dann von den Kollegen von außen sehr oder doch auch intrinsisch oder ist es ein Mix?
Es ist ein Mix. Also meistens ist es ein Mix, weil, und das passiert also auch außerhalb der Rechtsanwaltskanzleien, denke ich, wird die Welt immer schneller. Und wir wollen schnell Erfolg haben und sind dadurch auch sehr außengesteuert und vergessen dann oft auf uns selber, weil die Welt so schnelllebig ist. Ja, und gerade bei Anwälten, wenn du dann vielleicht auch noch Klienten hast aus der ganzen Welt oder so, die vielleicht auch eine andere Zeitzone sind und du musst permanent erreichbar sein, ja, ist ein irrsinniger Druck und dann vergisst man meistens auf sich selber. Aber nicht nur mit ausländischen Klienten kann das passieren. Dann natürlich geht es ums Finanzielle, höher, schneller, weiter. Ja, ist schon ein großes Thema.
Weil du sagst, immer erreichbar und immer verfügbar sein. Es ist halt in der Branche tatsächlich so, dass es schwer ist zu ändern.
Ja.
Ja, aber was ist dann die Lösung? Weil man kann ja schwer einem Anwalt raten, ja, dann heb halt nicht ab. Also das ist ja in der Branche wirklich schwer. Ja.
Ja.
Was hast du da für Tipps?
Ja, also das eine ist einmal sehr wohl auch einen grundsätzlichen Ausgleich zu finden, indem man zum Beispiel sagt, man gibt Termine in seinen Kalender ein, ja, die nicht verhandelbar sind, ja, sei es jetzt ein Theaterbesuch mit dem Partner oder der Partnerin, ja, eine Yogastunde, ja, natürlich, wenn dann der Klient anruft, ist immer so eine Sache, aber kann der Klient vielleicht auch in 1,5 Stunden unterstützt werden, ja. Das andere ist auch, viele Klienten eigentlich schätzen das auch, Sie wollen ja jemanden haben, der auch geistig hundertprozentig da ist und dem es gut geht. Ja? Niemand bringt einen Anwalt, der am Zahnfleisch geht. Das heißt, du musst ja idealerweise mental und körperlich einigermaßen fit sein, ja, um das Ganze auszuhalten. Und das sollte ja auch den Klienten ein Anliegen sein. Ja? Also unter dem Aspekt könnte man das schon mal, also, das sage ich zumindest meinen Anwälten, die nehmen das dann auch meistens so an. Hilft das, ist das schon mal sehr hilfreich. Und das andere ist, ja, wie wäre es, wenn ich zum Beispiel auch Unterstützung hole? Ja, vielleicht muss ich nicht alles immer selber machen. Vielleicht, ja, es sind die Anrufe, da wollen sie meistens schon direkt mit den Anwälten sprechen, aber vielleicht kann ich etwas an einen Konzipienten weitergeben, ja, der was für mich recherchiert. Also auch dieses Abgeben von Aufgaben, dieses Delegieren ist ein Riesenthema. Man muss nicht alles selber machen oder idealerweise vielleicht auch einen Kollegen haben, dem man vertraut. Ich weiß, es ist oft schwierig. Aber das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, ja, weil wenn ich weiß…
Ein bisschen abgeben.
Genau, ein bisschen abgeben Traum, also gerade auch zum Beispiel im Urlaub, ja, weil man sich natürlich schwer erholen kann, wenn man 24 Stunden anwesend ist und mit einem Anruf auf einen Anruf wartet, ja, oder dann tatsächlich busy ist. Und da eventuell jemanden zu haben, der einen in der Zeit einigermaßen vertritt, beziehungsweise so weit, wie er es im eigenen Rahmen kann, ja, um dann, wenn wirklich nur der Hut brennt, sich dann zu melden. Aber dadurch könnten sich schon von 10 Anrufen, könnten sich schon auf 2 Anrufe reduzieren zum Beispiel.
Jetzt weiß ich, dass 90% der Anwälte, die das jetzt hören, sagen, na, wie soll ich denn jetzt meinem Mandanten sagen, hey, es ist besser, wenn ich mir eine Stunde block und ich melde mich dann nicht bei dir, weil da erhole ich mich gerade und dann performe ich später besser. Ja, also ich glaube, das ist für viele so ein Argument, wo sie sagen, ja, das geht doch nicht, wie soll ich das machen? Aber gibt es ein Mittel oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie man das wirklich gut oder vielleicht sogar als ganze Kanzlei gut kommunizieren könnte mit Mandanten, so eine Art, ja, dass man das klar kommuniziert von Anfang an, hey, wir sind sofort zur Stelle, wenn es uns möglich ist. Also, weißt du, was ich meine? Es ist ja auch ein bisschen schwierig, weil einerseits du musst immer erreichbar sein, die Mandanten müssen das Gefühl haben, dass du on point bist, dass sich alles um sie dreht, das wollen sie und dafür zahlen sie auch. Also wie gibt es irgendwelche Mittel oder was sagst du da deinen Coaches?
Ja, das Thema ist, dass ich ja einige Klienten habe, die auch schon im Burnout waren, ja. Und das ist ja dann auch nicht der Sinn dahinter, nicht? Also wenn du dann so wegdriftest, wenn du immer erreichbar bist, dass du dann plötzlich einmal 6 Monate nicht mehr erreichbar bist, ja, das kann auch kein Klient wollen. Ja, also das ist so ein Argument, das man Unternehmern sehr wohl sagen kann oder Kanzleien, ja, dass es nicht der Sinn sein kann, dass sich die Anwälte ausburnen, ja. Also da auch eine gemeinsame Linie zu finden und zu sagen, okay, was ist jetzt möglich oder wer ist zum Beispiel meine Mittellinie, meine Zwischenlinie, ja, dass ich an diesem einen Abend, was auch immer, irgendetwas anderes vorhabe, ja, man kann sich ja absprechen. Ja, es geht nicht immer natürlich, wenn es nur einen, was auch immer, egal was, ja, für einen Anwalt gibt in dieser einen Sparte, wird es schwierig. Aber da frage ich mich schon, muss man immer erreichbar sein? Ja. Also, weil man wird ja getrieben. Also, das ist ja auch ein Lässt man sich treiben. Ja.
Das heißt, konkret, wenn es möglich ist, sollte man im Team zusammenhalten.
Ja. Genau.
Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, also das unterschreibe ich. Und ich habe das auch sehr viel in der Zeit, in der ich in Kanzleien gearbeitet habe, gesehen, dass das natürlich was ganz anderes ist, ob du in einem Team bist, wo man wirklich zusammenhält, wo man sich gegenseitig unterstützt und sich den Rücken versucht freizuhalten oder wo halt jeder Ellbogen draußen und los geht's. Wie kann man denn so einen Zusammenhalt etablieren? Wie kann man den ersten Schritt machen, wenn man gar nicht weiß, okay, vielleicht ist das möglich, aber aktuell ist es noch nicht so?
Naja, es geht einmal darum, dass man kommuniziert, dass man sich zusammensetzt mit den Kollegen zum Beispiel und auch mal sagt, also es auch einfach mal anspricht, ja. Weil oft denken sich ja die meisten Menschen dasselbe, ja. Es ist ja, ich glaube, niemand ist wirklich glücklich, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein, ja. Und auch als Team zu fungieren hat ja sehr, sehr viele Vorteile. Also da geht es dann eher darum zu schauen, was ist denn unser gemeinsames Ziel? Ja, wo wollen wir eigentlich hin als Kanzlei zum Beispiel, ja, oder als Team, ja, und was sind die Vorteile, wenn wir wirklich an einem Strang ziehen. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Prozess und da gehört viel Vertrauen dazu und auch Vertrauensaufbau. Ja, das ist ein Prozess. Ja, wird nicht von heute auf morgen passieren.
Mhm. Jetzt hast du schon das Thema Burnout angesprochen. Ich denke, dass es noch immer so ist in der Branche, dass man da eher nicht drüber redet und dass das eher sogar noch ein Armutszeugnis für den einen oder anderen ist, dass man sagt, mach, der hat ja Burnout, der gibt bitte der heute ja nichts aus. Also es gibt solche Leute noch in der Branche.
Ja.
Wie empfindest du das? Hat sich das jetzt verbessert in den letzten Jahren? Ist es irgendwie so geblieben? Halten die sich sehr versteckt, die es betrifft? Oder gehen die offener damit um? Was ist da denn?
Ja, super Frage. Also ich habe es so empfunden mit meinen Klienten, dass es sich viel verbessert hat, ja, dass viel offener damit umgegangen wird. Ich finde es auch extrem wichtig, ja, und eigentlich sehr viel Wertschätzung und Respekt auch von anderen da war, ja, die dann gesagt haben, wow, das war aber mutig, dass du das gesagt hast. Ja. Und mir geht es eigentlich genauso.
Ja.
Und das, finde ich, das macht dir wieder das Menschliche. Wir sind alle keine Maschinen, egal ob du jetzt Rechtsanwalt bist oder nicht. Ja. Da den Mensch auch wieder in den Vordergrund zu holen und zu sagen, wow, dir geht's so, danke, dass du das gesagt hast. Ja, mir geht's auch so. Das ist wird für viele früher ins Lächerliche gezogen, ist aber kein Zeichen von Schwäche, sondern ich finde ein echtes Zeichen von Stärke.
Auch, ja.
Und es Gott sei Dank, es dreht sich der Wind. Ja, weil ich meine ganz ehrlich, es ist so, sehr viele Menschen im Burnout. Also das kann man versuchen, die Augen zu verschließen, aber es bringt doch niemandem was, wenn der jetzt in der Kanzlei sitzt und oder sie und nichts macht, ja, und nichts weiterbekommt, ja.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum ich dieses Thema extra auch hier hervorheben möchte und eben auch aufgrund deiner Erfahrungen, du hast ja sehr viele Rechtsanwälte in deinem Coaching und damit möchte ich auch der Community zeigen, hey, das kommt ständig vor und das ist normal, also schaut auf euch und macht eure Grenzen oder kümmert euch drum. Passend dazu jetzt noch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, kümmert euch drum.
Ja.
Was sind denn so Anzeichen für einen Burnout? Also woher sollen unsere Hörer und Hörerinnen jetzt wissen, dass sie wirklich akut gefährdet sind oder dass sie schon langsam da in die Richtung schlittern? Was gibt es da für Anzeichen?
Super Frage, Sarah. Also grundsätzlich möchte ich noch zum vorigen Punkt sagen, dass eher die sehr, sehr High-Performer eher die Tendenz haben, ins Burnout zu gehen, weil sie sich so viel zumuten, ja, und so weit über ihre Grenzen eigentlich gehen, ja. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder sagen muss, ich bin auch im Burnout, ja, und stolz drauf sein, aber es sind eigentlich sehr, sehr oft die High-Performer. Und da kommen wir gleich zu High-Performern. Im Allgemeinen ist eben das Thema, dass der Perfektionismus sich zum Beispiel einschleicht. Ja, man will immer alles selber machen. Ja, auch dieses nicht Nein sagen können zum Beispiel. Und wenn du dann immer mehr zu tun hast, ja, und dich immer weniger gut erholen kannst in den Pausen, wo du jetzt zum Beispiel offiziell Freizeit hast und vielleicht auch kein Klient anruft, ja, wenn du Schlafstörungen kriegst oder auch Angstzustände, ja, Panikattacken ist sehr, sehr häufig, ja, also diese unbegründete Angst, sagen aus dem Nichts heraus.
Was ist eine Panikattacke?
Eine Panikattacke, das ist eine, wie der Name eigentlich sagt, ja, du bekommst von einer Sekunde aus dem auf einen anderen wie aus dem Nichts einen Panikanfall. Du hast wirklich so plötzlich einen Angstzustand, ja, und du kannst es auch nicht erklären. Ich habe das selber gehabt, lustigerweise während meinem WU-Studium, ja. Da bin ich in einer VWL-Zusatzvorlesung, meine letzte Prüfung war das, gesessen, ja. VWL 2 war das und bin dort gesessen und habe plötzlich gemerkt, ich werde jetzt wirklich panisch. Okay. Ich konnte, am liebsten hätte ich losgeschrien und ich konnte, habe wirklich so Angstzustände gehabt und ich konnte aber auch meiner Nachbarin, so einer Freundin von mir, auch nichts erklären, ja, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt nur ein Wort raussage, dann breche ich zusammen und bin dann eigentlich wirklich rausgerannt. Und das ist wirklich so, dass du am Schluss teilweise spielen nicht, Leute kommen nicht mehr aus dem Bett raus, sind mitten in einem Meeting oder so und merken plötzlich, wie sich ihr Hals zuzieht oder das Herz.
Es gibt unterschiedliche Symptome einer Panikattacke.
Genau.
Die einen wollen schreien, die anderen können gar nichts mehr sagen.
Genau. Also, und dann merkst du, es kommt quasi aus dem Nichts, ja. Es kommt ja nicht aus dem Nichts, aber gefühlt kommt es aus dem Nichts.
Es überrascht dich.
Ja. Und das ist natürlich, geht dann so weit, dass wenn du das nicht, dir nicht helfen lässt, ja, oder dir nicht die Ursachen anschaust, dass du am Schluss wirklich bis zu dem Moment denkst, dass du fast schon verrückt bist, weil du ja nicht mehr weißt, woher kommt das und wann passiert es das nächste Mal. Also wirklich furchtbar eigentlich, weil es aus dem Nichts passiert. Und deswegen, das muss ja nicht gleich in eine Panikattacke gehen. Also es schleichend ist, wenn du zum Beispiel einfach ein bisschen Angst hast, auch um deine Zukunft. Du regst dich über viele Sachen permanent auf. Ja, also jeder, der zuhört, wenn man mit dem Partner zum Beispiel oder Freund sich nur noch beschwert oder wenn man einen Freund hat, der sich nur noch aufregt die ganze Zeit, ja, und eigentlich nie was Positives sagen kann, dann merkst du schon, da sind wir nicht auf dem richtigen Weg, ja, da geht schon irgendwas, da passiert etwas, was nicht gut ist, ja. Also dieser Stress, den man nicht abbauen kann, sich über Kleinigkeiten aufregen, vielleicht auch mal die Nerven schmeißen wegen einer Nichtigkeit, ist ein Anzeichen, dann kommen auch körperliche Geschichten dazu, wie die Panikattacken. Im schlimmsten Fall, du kannst auch einen Hörsturz haben oder Tinnitus, zum Thema, ich kann etwas nicht mehr hören, ja. Herzbeschwerden, du kannst also Verdauungsdinge, Kopfweh, alles. Also das sind wirklich auch so körperlich und all dem hat das gemeinsam, dass die Panikattacke per se nichts Böses ist. Also ich sage dann immer zu meinen Klienten, also wenn sie dann schon in Therapie sind, weil ich als Coach, um es vielleicht auch noch wichtig zu klären, ich arbeite unter Anfangs nur mit gesunden Menschen, ja, und wenn man im Burnout ist, braucht man wirklich mehr Hilfe, ja, und das ist nichts, wovor man sich schämen sollte.
Damit meinst du psychotherapeutisch?
Ja, psychotherapeutisch und auch vielleicht ärztliche Hilfe, ja. Und ich begleite aber dann, ja, und ich begleite auch noch nachher.
On top sozusagen.
Genau, ja, auch diese Wiederintegration ins normale Leben, wenn man da wieder draußen ist.
Das finde ich einen super Ansatz, weil, also ich selbst war ja auch schon mal in Therapie, klassische Psychotherapie.
Ja.
Und da hat man das alles, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen fernab von deiner Realität als jetzt Unternehmer in meinem Fall, ja. Da finde ich das auch ganz toll, wenn man dann noch on top jemanden hat, der halt eher dieses unternehmerische Coaching oder das mehr auf deine Karriere bezogen ist, weil in der Psychotherapie, da hast du ja immer eher nur diesen psychischen Ursprung, da geht es immer sehr in die Tiefe, woher kommt das und so weiter und so fort, aber es ist nicht, die Tipps sind oft nicht so leicht umsetzbar in diese Arbeitsrealität.
Ja, und das ist ganz, ganz essentiell, also darum begleite ich dann oft für einen längeren Zeitraum noch, ja, weil du natürlich, jetzt sagen wir mal, du bist ein paar Monate wirklich weg, ja. Sei es, dass du jetzt irgendwo wirklich auf Reha oder so bist, ja, oder in irgendeinem Burnout-Zentrum oder so, ja, und dich erholst, aber du kommst, über kurz oder lang kommst du wieder in dein normales Leben zurück und dann ist alles so wie vorher. Ja. Und das ist ein Ding und eine Möglichkeit, glaube ich, das allein zu schaffen oder extrem schwierig. Und da komme ich dann ins Spiel, ja. Weil da, ich arbeite ganz viel zum Beispiel mit Meditationen auch, ja. Dass man wirklich sich einfach mal so, dass man so runterkommt, ja. Also Achtsamkeit ist ein Riesenthema und alle möglichen anderen Tools, sei es jetzt sich auch zu bewegen. Also ich erkenne es ja von mir selber. Das erste, wenn ich viel zu tun habe, ist, dass ich meinen Sport bis vor kurzem, ja, einfach links hab liegen lassen, ja.
Ja, das kann ich unterstreichen. Ich bin ein Fitness-Freak.
Ja.
Und wenn ich nicht mindestens dreimal in der Woche im Gym stehe, dann kriege ich eine Krise.
Ja.
Meine Stress, mein Stresslevel ist so viel höher und meine Nerven. Ja,
absolut, deswegen, und das ist aber das meistens das, was man dann vergisst, ja, oder das Erstes dann fallen lässt. Und deswegen ist genau das, diesen Rhythmus zu haben und diese Sachen, die einem gut tun, zu integrieren. Und da komme ich dann rein mit Accountability. Das heißt, also dann wird man, oder andere Coaches sicher auch, ja, wofür habe ich mich verpflichtet quasi, ja, und da dann auch wirklich zu schauen, dass man diese guten Dinge, die einem da wieder rausholen oder helfen, diese Balance wiederherzustellen, dass man die auch einhält und nicht gleich wieder über Bord wirft, ja, ein Riesenthema, aber alles in allem ist, finde ich, Burnout und also deswegen ist Burnout-Prävention so wichtig, ja, weil wenn du dann wirklich Burnout hast, bist du einfach wirklich über eine längere Zeit weg, ja, und das kann nicht das Ziel sein, für niemanden.
So, jetzt gibt es sicher wieder ein paar Leute, die sagen, bah, na, ich kriege ein Burnout. Das kann nicht sein, ich bin so stark. Was ich schon alles überlebt habe und was ich schon alles durchgemacht habe und so weiter, das ist Burnout, das kriege ich nicht.
Ja, vielleicht. Ja, also ich glaube nicht, dass jeder Mensch ein Burnout in seinem Leben kriegt, aber die Tendenz ist schon da, wenn man nicht gut auf sich selber schaut, ja, gut mit sich und seiner Energie umgeht, ja, auch seine Balance findet von Arbeit, Gesundheit, Familie, Freunde, ja, und auch Hobbys, wenn das extrem aus dem Gleichgewicht geht über eine längere Zeit, ist jeder gefährdet und eben gerade die besonders hart arbeiten, ja, sind einfach also die, die eigentlich, wo man denkt, das könnte nie passieren, die haut's aber dann um, ja, und dann meistens noch viel länger, weil sie es ja nicht zulassen oder sich nicht genauer anschauen, was eigentlich mit ihnen passiert, ja, sondern sie powern immer drüber, bis es dann nimmer geht. Und ich sage auch zum Beispiel genauso wie Panikattacken, das Burnout, was ist das Gute am Schlechten, ja, dein Körper gibt dir Feedback,
ja.
Ja, und sagt, und dir bisher und nicht weiter, du hast das ignoriert, junger Freund, ja, oder junge Freundin, aber jetzt ist aus, ja.
Ja,
und das ist es.
Ich glaube auch noch ein Anzeichen, das kann ich jetzt so mal reinwerfen
bitte.
Und dich fragen, ob das so stimmt. Aber sehr viele Leute, die ununterbrochen gestresst sind, sind auch oft einfach verkühlt.
Aha, ja.
Also jetzt nicht todkrank und die arbeiten dann ja meistens trotzdem, entspannen sich ja dementsprechend dann nicht. Aber die sind ständig verkühlt und haben auch sehr oft Kopfschmerzen, so diese kleinen Wehwehchen. Das heißt, wenn man das auch öfter erlebt, kann das dann auch schon eigentlich ein Anzeichen des Körpers sein, dass man sagt, hey, dein Immunsystem
und ja. alles. Super Punkt, Sarah, auf jeden Fall. Also das eben das Körperliche und das Psychische gehören zusammen und damit, wenn jemand dann dauernd immer wieder krank wird und sich nicht richtig erholt, ja, ist es ein Zeichen, dass etwas nicht passt, ja, und dass man sich nicht genug Ruhe gegeben hat, ja.
Jetzt hast du noch den Punkt Familie angesprochen. Was ich so beobachte, ist, dass sehr viele Leute in der Branche doch ein sehr konservatives Leben führen, was jetzt total wertfrei gesagt wird, ja. Da möchte man aber eben seine Familie, seine Frau oder seinen Mann, seine Kinder logischerweise, und damit gehen ja nochmal sehr viele Verpflichtungen einher. Jetzt sehe ich immer so eine Art Doppelleben, weil man hat dann diese High-Performer in der Kanzlei, wo sie total abliefern, und das allein beansprucht ja eigentlich schon so 110% seiner Lebenszeit. Und dann hat man aber privat nochmal so eine Verpflichtung und Verantwortung.
Ja.
Wir sind jetzt so, was merkst du da bei deinen Klienten? Spielt diese Thematik, die private Thematik, auch eine große Rolle, oder ist es eher wirklich immer nur...
Ja, also genau so wie du es gesagt hast, es ist beides. Ja, es kommt natürlich immer sehr auf den Typ auch an, aber oft vergessen die Menschen dann auch oft die Familie. Das kann passieren, ja, dass sie sich dann nur noch, dass sie gar keine Zeit mehr haben für irgendetwas, ja, und auch bei den Urlauben dann 100% arbeiten, ja, dann sind sie eigentlich nur noch als Hülle anwesend. Das kann auch nicht der Sinn sein. Oder sie probieren in beiden Fällen im Beruf und im Privatleben 100% zu geben und zerspargeln sich. Und da geht's dann auch darum zu schauen, okay, was brauche ich, damit es mir gut geht? Was möchte ich als Vater, als Mutter, als Freund, Freundin, Partner, ja? Wie möchte ich, wie wäre für mich ein Idealbild, ja? Wo würde ich gerne hin? Also Ideal ist sowieso, man muss ja nicht Perfektionismus, vergiss das, ja? Aber wie wäre ich gerne, ja? Wie möchte ich als Vater oder als Mutter zum Beispiel sein, ja? Oder als Ehepartner? Und dann zu schauen, okay, und was ist eigentlich möglich, ja? Also wenn man sich das realistisch anschaut, 24 Stunden und du hakelst schon 18 Stunden, wird sich nicht mehr so viel ausgehen zum Beispiel. Ja. Aber da geht dann auch ganz viel über Qualität ist mehr als Quantität, ja? Also das zu sagen, okay, was sind zum Beispiel irgendwelche Highlights, ja? Sei es jetzt irgendein Sportevent von einem Kind oder so, ja? Irgendeine Aufführung, egal was, ja? Eine Geburtstagsfeier, dass man dann wirklich sagt, okay, man ist zwar vielleicht nicht 5 Stunden dabei, ja, aber dafür 1 Stunde oder 2 Stunden aber voll da, ja, und nicht mit dem Gedanken wieder woanders. Und da ist dann wieder diese Balance zu schaffen, auch mit den Klienten, ja. Oder wer hält mir den Rücken frei, während ich dort bin?
Also man muss
ja
so ein System einfach aufbauen.
Ja, das wäre das. Genau, das wäre das Ideale. Aber da dann wirklich auch zu sagen, muss ich bei jedem Skifahren dabei sein, ja, oder kann ich einmal 2 Stunden in die Sauna gehen, ja, zum Beispiel, ja.
Also eigentlich lernen, Prioritäten zu setzen und auch dann eine Struktur schaffen.
Genau, also es ist wirklich dieses, sich das ganzheitlich anzuschauen, was will ich mit meinem Leben, ja, als Anwalt oder Anwältin zum Beispiel, als Ehepartner oder Partner oder Freund, Freundin, wie auch immer, in meiner Familie, im Freundeskreis, mit meiner Gesundheit, mit meiner Freizeit, wie würde mein Idealleben ausschauen, ja? Und dann zu sagen, okay, und wenn ich jetzt nur aus jedem Bereich eine Sache haben könnte, ja, was wäre das dann? Und das dann zu fokussieren und am besten zum Beispiel auch in den Kalender einzutragen.
Ja. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber ich habe das sofort eigentlich so ein Vision Board im Kopf.
Ja.
Ich bin ja so jemand, ich setze mich am 31. Dezember, das ist übrigens auch mein Geburtstag.
Oh, wirklich? Cool.
Da setze ich mich immer hin und dann mache ich mir mein Vision Board und da verbildliche ich durch irgendwelche Beispielbilder, was ich im nächsten Jahr so erreichen möchte und wer ich sein will und sowohl privat als auch beruflich und dann schreibe ich noch Zahlen und Wörter und Sätze dazu. Also meinst du eigentlich auch sowas, dass das als Stütze wirklich dient? Also dass sich die Leute jetzt nicht denken, wow, die ist komplett
crazy. Nein.
Marketing-Tante tut nichts anderes als Vision Boards picken.
Nein, ich finde das...
Also verwendest du auch solche Tools oder...
Das ist so lustig, dass du das sagst, Sarah, weil ich mache das ganz viel. Also ich bin total auch so ein Vision-Coach. Ja. Na, das ist total witzig, dass du das sagst, weil es ist wirklich so, also ich mache einmal im Jahr ein Vision Board, ich mache mit meinen Klienten Vision Boards, nicht jeder Anwalt möchte ein Vision Board machen, ja, aber es ist extrem hilfreich, weil du eben die Klarheit schaffst über die verschiedenen Bereiche und das dann auch irgendwo hin tust, sei es aufs Handy.
Visuell einfach.
Genau, und du hast es dann idealerweise, ich habe mein Vision Board auf meinem Handy, ja, ich habe es aber auch als Screensaver auf dem Laptop und damit sehe ich es jeden Tag mehrmals, ja, und wir haben alle Tendenzen, so gerade Anwälte oder du und ich, wir fokussieren uns sehr auf die Arbeit, ja, aber die anderen Sachen nicht zu vergessen, ja, und sich immer wieder daran zu erinnern, das ist ja das, was uns dann ganzheitlich, wo es uns dann wirklich gut geht, ja, wenn wir auf die anderen Sachen auch achten, vielleicht nicht in derselben Intensität, aber auch, und das ist es, und da ist ein Vision Board super, Sarah, behalt das bei, weil du eben wirklich diesen Daily Reminder eigentlich hast, ja, was ist eigentlich wichtig für mich, und dann sind es, wenn es jetzt zum Beispiel Kinder sind, sind es eben auch die Kinder, ja, oder der Partner, ja, und was bedeutet das? Und dann sich vielleicht auch mit dem Partner oder den Kindern hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein ideales Jahr hätten, ja, was wäre dann alles passiert, was hätten wir vielleicht auch als Familie gemeinsam gemacht? Und sich da ein paar Highlights rauszusuchen, also da auch wieder loszulassen von diesem Perfektionismus. Es muss alles super sein. Nein, wir sind alle Menschen, also auch die Anwälte.
Es soll eine Orientierungshilfe sein.
Genau.
Jetzt nicht irgendwie,
es soll
für High Performer nicht noch toxisch on top sein.
Genau, guter Punkt, genau. Ja, genau. Es soll nicht toxisch sein, soll eine Guideline sein, wie so ein Leuchtturm, dass man, und es kann ja unterschiedlich ausschauen. Ja. Und dann aber zum Beispiel zu sagen, wenn man jetzt irgendein Bild hat, was wäre zum Beispiel bei dir in der Freizeit oder so, oder wenn du an Familie und Freunde denkst, was ist auf deinem Vision Board, wenn ich dich mal so fragen darf?
Olympiastangen.
Okay.
Die Kraftkammer.
Okay, die Kraftkammer. Gut, dann wäre es sehr gut.
Sportwitze.
Großartig. Dann zum Beispiel wäre das dann, wenn dir das so wichtig ist, ja, das dann wirklich mehrmals in der Woche in einen Kalender reinzutun, dass es einfach nicht verhandelbar ist, weil life gets in the way und dann bist du schon wieder mitten bei deinen Klienten oder wie auch immer und du vergisst auf dich selber und du vergisst auf das, was dir auch noch wichtig ist. Aber deswegen ein paar kleine Punkte in den Kalender reintun. Also ich setze mich zum Beispiel am Montag in der Früh immer hin und überlege mir, was möchte ich diese Woche erreichen von meinen grundsätzlichen Zielen und was sind meine drei Sachen, die wirklich besonders wichtig sind und die sind auch nicht verhandelbar. Sei es, dass ich jetzt mit meinem Mann essen gehe, ja, oder irgendwas mit meiner Tochter mache oder sei es, dass ich mit Freunden irgendwas mache oder im Sport mach oder egal was. Ja. Also
es ist einfach wirklich Time-Blocking.
Ja,
also
genau.
Für sich selbst. Also
genau,
so wie man
unbedingt.
Sich halt hinsetzt und die Woche plant für Mandanten und
so. Ja, genau.
Und was weiß ich was, auch dann einfach wirklich die privaten Dinge, wie wichtige, verpflichtende Termine.
Genau, und es können ja Kleinigkeiten sein. Es ist ja, es muss nicht immer 3 Stunden Kraftkammer sein. Ja, manchmal kann es auch reichen, 20 Minuten etwas zu machen.
Aber man hat halt auch das Gefühl, ein bisschen was gemacht zu haben.
Ja. Weil man es selber wert ist. Also es ist ja auch der Selbstwert, ja, der hapert es ja dann oft, ja, und man holt sich das dann über das Selbstvertrauen über die Erfolge, die man hat, aber in Wahrheit geht es immer um den Selbstwert, dass man schaut, was bin ich mir selber wert, ja, und da auch dran zu arbeiten, dass jeder Mensch an sich schon, egal, auch jeder Anwalt oder jede Anwältin das jetzt hört, ja, ist an sich schon extrem viel wert, egal ob es jetzt einen Fall gewinnt oder einen neuen Mandanten oder so.
Wie viel Umsatz hat
genau. Im Endeffekt ist das wurscht. Ich weiß, das hört man nicht gerne, aber im Endeffekt geht es darum, dass man als Mensch schon genug ist. Ja? Und wenn man das wirklich intrinsisch in sich aufgenommen hat, ja, dann braucht man nicht mehr so extrem den Sachen nachzuhängen, ja, oder nachzujagen, sondern ist vielmehr bereit, diese Balance zu suchen, wenn das einen Sinn macht. Und das ist natürlich ein längerer Prozess, es geht nicht von einer Sekunde auf die andere. Aber da spielt auch ganz viel eben wieder, dieser Perfektionismus ist bei High-Performern oft gegeben. Und da auch dann loszulassen, weil letztens habe ich gehört, zum Beispiel, ja, beim Meditieren habe ich auch die Tendenz dann, dass es perfekt sein muss, ja, zum Beispiel, ja. Und ich kann sagen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also hat mir jemand anderer gesagt, ein Anwalt, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich letztens nach dem Training am Boden gelegen bin, meditiert habe und mir gedacht habe, boah, können wir da ein bisschen vorspulen? Und dann macht, okay, das ist jetzt, geht es total am Sinn vorbei, aber genau das, ja.
Ja, ich weiß es.
Und ja, aber da dann auch nicht sich selber fertig zu machen, sondern liebevoll mit sich selber umzugehen, kurz einmal zu lachen, ja. Und dann zu sagen, ah, interessant, ja. Weil der Dalai Lama hat zum Beispiel gesagt, wenn du denkst, dass du keine Zeit hast zu meditieren, solltest du eigentlich doppelt so lang meditieren, zum Beispiel.
Ja.
Weil man es dann umso mehr braucht. Also auch dieses liebevoll mit sich selber umgehen und auch ein bisschen über sich selber lachen können, ja, ganz wichtig.
Einen Punkt würde ich noch gerne irgendwie ansprechen, weil ich möchte mit unserer Podcast-Folge den Leuten ja auch wirklich sagen, hey, bitte, nehmt euch wirklich ein bisschen Zeit für euch selbst. Können wir dann nochmal über das Thema Effizienz allgemein sprechen? Weil genau das, was wir vorher schon gesagt haben, wenn du dich ein bisschen erholst, wenn du dir eine kurze Pause gönnst, dann bist du im Endeffekt ja doch viel, viel effizienter, als du denkst. Und viele, also ich beobachte das ja ganz offen, das ist ja auch manchmal bei mir so, also das hat jetzt nichts mit der Branche an sich zu tun.
Ja, wir sind da Ausnahme, wir sind das sicher nicht.
Schön wär's.
Ja.
Aber das muss ich denken, na, ich bleibe jetzt stur sitzen und bis 10 habe ich das fertig und jetzt, na, ich heb dann nicht ab und da nicht und bla bla bla. Und im Endeffekt wäre es dann aber oftmals gescheiter, wirklich 10 Minuten oder eine Viertelstunde, was auch immer, alles beiseite zu legen und nochmal kurz runterzukommen.
Ja.
Aber wie kann ich mich selbst schulen, dass ich das verstehe? Also, dass ich das wirklich selbst auch glaube und verinnerlicht habe und dass auch in dem Moment, wo ich so unter Druck bin, dass ich das auch wirklich machen kann.
Eine super Frage. Also was super hilft, ist zum Beispiel ein Post-it am Computer. Ja?
Also wirklich einfach so sichtbare Reminder.
Sichtbare Pause, ja.
Apps dazu eigentlich.
Es, ja, wird es auch geben oder ein Reminder. Was ich zum Beispiel habe, ich habe am Handy zum Beispiel einen Reminder mehrmals am Tag. Ja? Und ich sage das auch meinen Klienten zu den verschiedensten Themen. Setzt euch einen Reminder, ja. Dass es auch mal darum geht, einfach mal zu spielen. Einmal, es reicht eine Minute. Man kann sich auch einen Timer setzen und sagen, so, ich atme jetzt einfach mal eine Minute, ich setze mich einfach, eine Minute hat jeder, ja, ich setze mich jetzt einfach mal in eine Minute, wenn ich zum Beispiel allein in der Kanzlei bin, ja, oder in meinem Raum, in meinem Büro, einfach mal die Augen zumachen, ja, Hände zum Beispiel aufs Herz, ja, oder einfach nur entspannt da sitzen, wenn man andere Leute im Raum hat, einfach auf einen Punkt weiter unten zum Beispiel schauen, ja, und bewusst ein paar Mal tief ein- und auszuatmen und zu schauen, wie geht's mir jetzt eigentlich, so diesen Bodyscan, ja, wie geht's mir jetzt, wo bin ich verspannt, da vielleicht mal kurz hineinzuatmen. Es kann ein, zwei Minuten eine Riesenänderung machen, genauso wie es vielen meiner Mandanten extrem viel bringt, dass sie in der Mittagspause kurz spazieren gehen. Und wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind oder einfach, wenn man merkt, man ist super gestresst, dann geht's raus. Ja,
und
geht's
dann
einmal.
Wahrscheinlich aber am besten auch ohne Kopfhörer im Ohr, sondern wirklich.
Ja, genau, ohne Kopfhörer, ohne irgendetwas, sondern 5 Minuten hat jeder. Und dann ein bisschen frische Luft, ein bisschen rauskommen, das kann wirklich ein Gamechanger sein, genauso wie Meditieren an sich. Und da ist auch zum Beispiel dieser Gedanke beim Meditieren, dass die Leute glauben, ich darf nicht an etwas denken und das stimmt ja nicht. Das ist eher dieses Wahrnehmen, was ich denke. Ja. Und das dann auch wieder loszulassen, weil wir denken manchmal ganz wirklich crazy shit, ja, also, wo du dann sagst, ist es überhaupt wahr, ja, was ich mir da denke? Ja? Kann ich das wirklich nicht? Bin ich wirklich ein Depp oder was auch immer? Oder sind die anderen wirklich besser? Werde ich gefeuert? Kriege ich diesen Klienten nie? Ja? Sind diese Gedanken hilfreich? Sicher nicht. Und wenn sie nicht hilfreich sind, dann liebevoll wegschicken und mit etwas anderem ersetzen. Und das andere, was mir extrem viel hilft, ist, ich zum Beispiel, ich bin Teil der des 5 AM Clubs, ja, also ich stehe früh auf.
War ich auch in der Zeit lang?
Ja.
Leider nicht.
Da kannst du wieder zurückkommen, ja. Nein, aber,
gerade bei 6 AM, also
sehr gut. Genau, und es geht ja um die eigene innere Uhr auch, ja, eine Zeit, zum Beispiel die erste Stunde am Tag und die letzte Stunde am Tag, das Handy wegzulegen, ja, und wirklich, also weil was wir uns dann teilweise mit Schrott zumüllen, auch in der Freizeit noch und gerade am Anfang der ersten Stunde, das Gehirn ist, also Schlaf ist extrem wichtig, ja, auch so ein Schlafritual zu finden, zum Beispiel auch vom Einschlafen, sich zum Beispiel noch 3 Dinge zu überlegen, die heute gut gegangen sind, ja, das können Kleinigkeiten sein.
Abschließen.
Genau.
Und nicht ins Handy und scrollen.
Genau.
Nicht sagt ins der Social Media Experte bitte.
Ja, ja, also diese 2 Stunden am Tag ausnehmen und sonst natürlich immer dir folgen, Sarah. Ja,
und sonst einfach ununterbrochen Laubfrüne.
Genau, genau. Ja,
so einen netten Einschlaf-Podcast.
Genau, ja, genau. Genau, aber es ist wirklich essentiell und es ist ja erwiesen, ja, dass wenn man aufs Handy schaut und so weiter, das Gehirn einfach so viel länger aktiv bleibt, ja, ja, ja. Und es ist einfach schwierig. Das heißt, nehmt euch ein gutes Buch oder irgendetwas oder plaudert es mit eurem Partner oder was auch immer, aber tut's nicht mehr Fernsehen oder nicht mehr am Handy herumscrollen. Und dasselbe in der Früh, wenn man aufwacht, das Gehirn ist schön leer quasi, ja, und hat auch gut geschlafen. Und wenn wir da gleich ins Internet gehen oder ein Computer, andere Handy, dann lassen wir die Welt wieder rein. Ja. Und dann werden wir gleich wieder zugemüllt. Es und
wird
das
gleich wieder laut. Und
genau, und das erzeugt einfach diesen zusätzlichen Stress. Und deswegen ist es etwas anderes machen. Also ich tue zum Beispiel in der Früh immer meditieren, ich tue immer irgendeine Form von Bewegung machen, ja, und ich plane immer meinen Tag, weil ich weiß, dann kommt das Leben rein, ja, dann habe ich eben meine Klienten und so weiter und dann bin ich eigentlich auch ein bisschen eine Maschine und getrieben, ja, aber ich habe vorher meine klaren Prioritäten und ich habe die auch irgendwo stehen, wo ich sie sehe. Also das ist einmal, das hilft schon einmal vielleicht so für die Struktur. Und dann natürlich kleine Post-its wirken Wunder. Manchmal reicht es auch, sich was auf irgendwo hinzuschreiben oder ein Armband zu haben oder einen Ring, der an etwas erinnert. Ja.
Der Ehering.
Der Ehering.
Komm halt dann nach Hause. Schlaf nicht in der Kanzlei.
Genau. Und dann auch vielleicht zum Beispiel zu kommunizieren, ich habe heute um 20 Uhr einen Termin. Ja.
Ja.
Ja, und das ist wirklich ein Non-Negotiable. Ich kann die Kunden dann um 10 wieder anrufen, ja, oder halt bis 19 Uhr oder was auch immer. Und außer der Hut brennt wirklich, aber sonst habe ich vielleicht jemanden anderen, der sich dazwischen einmal kurz drum kümmert, ja, einen Konzipienten, wie auch immer, ja, der es eventuell zwischenschalten kann, dass man nur noch das Last Resort ist, weil auch die Ehepartner und sonstige Leute haben gern die Aufmerksamkeit. Und wenn die immer weg ist, werden die irgendwann auch nicht mehr sehr glücklich sein.
Ja,
und
dann kommt das nächste Problem.
Ja, genau, dann haben wir das nächste Problem. Dafür bin dann ich nicht mehr zuständig.
Ja, weil du es noch ansprichst, wofür genau bist du zuständig? Also mit welchen Problemen oder Probleme ist jetzt schon irgendwie so negativ behaftet, aber in welcher Situation meldet man sich am besten bei dir oder wie gehst du davor? Was bietest du an? Was für Setting ist das? Muss man Angst haben?
Unbedingt, nein. Also ich finde grundsätzlich, together ist immer besser. Also gemeinsam schafft man schnell, findet man schneller Lösungen. Ja, ich nenne mich Karriere- und Erfolgscoach. Also ich helfe hauptsächlich auch High-Performern. Ja, und eben unter anderem, weil wer gehört da dazu? Meistens Rechtsanwälte auch. Ja, auch Rechtsanwälten, dass sie wieder zum Beispiel ihre Work-Life-Balance finden. Ja, wenn sie sich beruflich verändern wollen, ja, wenn sie aber auch zum Beispiel Wege finden wollen, wie sie neue Mandanten finden, da kann ich dann mit dir zusammenarbeiten, ja.
Gesamtpaket.
Genau, genau. Ja. Wenn sie mit sich und ihrem Leben unzufrieden sind und sagen, es passt etwas nicht, ja, dann können sie zu mir kommen, wenn sie das Gefühl haben, sie stehen kurz vorm Burnout, ja, sie sind nur noch gestresst, sie sind, also es passt einfach nicht mehr hinten und vorne, dann können sie zu mir kommen, es wird alles hundertprozentig vertraulich, gemacht, ja, ich komme ja aus dem Headhunting eigentlich, das war einer meiner ersten Jobs, das heißt, bin ich gewohnt, Leute auf der Straße wiederzusehen, manchmal darf ich sie kennen, manchmal nicht, ja, und es ist nie, also ich finde, es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man sich Hilfe holt, ja, und das ist meistens dann, also das Erstgespräch ist sowieso gratis, ja, mal zu schauen, passt das Thema, passen wir auch zueinander, ja, und dann geht's darum, okay, wo willst du eigentlich hin, ja, und was sind deine Ziele? Also es geht auch für mich ganz viel um Zielerreichung, ja, und wie erreiche ich das so auf besten und schnellsten Wege?
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da echt mal ernsthaft hinsetzt und sich genau diese Fragen stellt und dann auch das Umfeld analysiert. Ich sehe ganz oft Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, die einfach in der komplett falschen Kanzlei sitzen.
Ja.
Und die denken sich, dass sie super schlecht sind und so schlecht für die Welt und ein schlechter Rechtsanwalt sind und nichts können und nichts drauf haben. Dabei sind die eigentlich wirklich super.
Ja.
Nur das Umfeld passt nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass nicht jede Kanzlei für jeden geeignet ist. Und auch, dass man schauen muss, in welcher Kanzleigröße will man arbeiten, in welcher Struktur. Will man wirklich Corporate, Riesenkanzlei, Vollgas, ist eine super Sache, ja, aber es ist auch eine Typsache. Will man eher in eine mittlere, mittelständische Kanzlei, wo es vielleicht ein bisschen familiärer ist, muss nicht immer familiärer sein, kann auch extra anstrengender sein, ja, aber dass man das analysiert oder ob man tatsächlich auch als Einzelkämpfer viel besser unterwegs ist. Und da habe ich auch ein paar Bekannte und Freunde, die das für sich analysiert haben und dann tatsächlich, also die sind jetzt zum Beispiel als Einzelkämpfer unterwegs, ich so, warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen?
Ja, aber es geht immer um einen gewissen, das ist ein super Punkt, es geht immer um einen gewissen Leidensdruck, ja, wo man sagt, okay, und jetzt geht's nicht mehr. Ja, jetzt muss ich etwas verändern, ja, und da kommen dann meistens ich ins Spiel, ja. Sei es, dass sie sich jetzt wirklich beruflich verändern oder sie sagen, ich spüre mich nicht mehr ordentlich, ja, oder ich bin so gestresst, ich habe irgendwelche Probleme mit Kollegen, etc. Und da wieder einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden und auch den einmal 80% des Mindset, ja, auch mal zu schauen, was denke ich mir eigentlich alles, was habe ich vielleicht für Glaubenssätze, was brauche ich, inwieweit muss ich mich stärken, dass ich den nächsten Schritt wage, ja, und da reiche ich dann die Hand, da geht man dann nicht mehr alleine.
Ja, sehr schön. Eine abschließende Frage hätte ich noch, und zwar stellen wir uns mal vor, es gäbe so einen Lawpreneur, so einen heiligen Kodex, wo lauter wertvolle Tipps und auch vielleicht wertvolle Bitten an die Community drinnen stehen und du dürftest da ein bisschen was reinschreiben. Tipps oder eine Bitte, was wäre das?
Spontan fällt mir ein, schaut gut auf euch und aufeinander. Ja, weil ich glaube, gemeinsam sind wir immer stärker und es geht viel um Wertschätzung auch für sich selber und für andere.
Sehr schön zusammengefasst. Ja, dann schließen wir das Ganze mit diesen schönen Worten. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Es war wirklich sehr interessant, mit dir zu sprechen und ich glaube, die Folge hat auch schon ein paar Leuten geholfen. Stress und diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, betreffen ja die meisten von den Hörern und Hörerinnen. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Die ganzen Informationen zu dir werden wir in die Shownotes packen. Und ja.
Vielen Dank, liebe Sarah. Es hat mich riesig gefreut, hier zu sein. Und ich wünsche dir auch noch weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
Dankeschön.
Danke.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Samer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.